Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS2 als Podcast.
Entwicklungspsychologie, historische Schadstoffe und Hightech-Solarzellen – das sind unsere Menüvorschläge der heutigen Sendung. Zu Wissenschaft DRS2 begrüßt Sie Christian Heuss. Was heißt es eigentlich, erwachsen zu werden? Eine neue Langzeitstudie untersucht den großen Sprung vom Jugendlichen zum Erwachsenen. Dann geht es um die Schadstoffbelastung längst vergangener Zeiten. Forscher entdecken in Papierfasern alter Bücher charakteristische Schadstoffe.
Wir sehen jetzt bei den untersuchten Büchern extrem hohe Bleibelastungen in den Prozesswässern. Und das legt natürlich nahe, dass damals die Wässer, die dort verwandt worden sind, auch relativ bleihaltig gewesen sind.
Das Buch als Schadstoffarchiv, das Thema im zweiten Beitrag dieser Sendung. Und in unserem Schwerpunkt stellen wir aktuelle Entwicklungen in der Solarzellenforschung vor. Wie werden Kinder eigentlich erwachsen? Was erleichtert jungen Menschen den Schritt ins Erwachsenenleben? Was erschwert diesen zentralen Übergang im Leben eines Menschen? Antwort auf diese Frage geben jetzt die Kinder einer deutschen Längsschnittstudie. Diese zeigt, flexible Kinder, das heißt solche, die weder übermäßig scheu noch ungezügelt impulsiv sind, werden früher erwachsen. Katharina Boxler berichtet.
Wie misst man denn bloß das Erwachsenwerden, wird sich die eine oder der andere jetzt fragen. Die Forscher der Berliner Humboldt-Universität haben sich auf drei Faktoren gestützt. Sie haben geschaut, wann junge Menschen zum ersten Mal Geld verdienen, in welchem Alter sie die erste Liebesbeziehung eingehen und wann sie aus dem Elternhaus ausziehen. Alles in der Regel Anzeichen dafür, dass ein Mensch Verantwortung übernimmt und das Erwachsensein zumindest übt. Diese Entscheide sind von großem Interesse, gerade angesichts der momentan heiß geführten Debatte zu Jugendgewalt, Jugendarbeitslosigkeit und deren Zusammenhängen. Denn während die ersten Schritte ins Erwachsenenleben früher auch in Zentraleuropa stark durch gesellschaftliche Regeln und familiäre Erwartungen geprägt waren, können Jugendliche diesen Weg heute viel individueller gestalten, sagt Jaap Dennissen, einer der Autoren der Studie.
Somit können die Freiräume dann auch genutzt werden von Leuten, um ihre Biografie je nach ihrer Persönlichkeit zu gestalten. Und gerade diese enorme Vielfalt ist so faszinierend, weil man untersuchen kann, von welchen Faktoren diesen Zeitpunkt dieser Entscheidungen jetzt abhängt.
Welches die Faktoren sind, die das Erwachsenwerden prägen, das wollte Jaap Dennissen, Psychologieprofessor an der Berliner Humboldt-Universität, zusammen mit seinem Team herausfinden. Die Frage war, ob sich bereits aus der Persönlichkeit eines Kindes schließen lässt, wie es später den Übergang ins Erwachsenenalter bewältigen wird. Antwort gaben die Daten von 140 jungen Menschen, die im Rahmen einer Studie des Münchner Max-Planck-Instituts seit ihrem vierten Lebensjahr während 19 Jahren beobachtet wurden. Das Team um Jaap Dennissen interessierte sich vor allem für die sogenannte Impulskontrolle. Dafür also, wie stark ein Mensch seinen Gefühlen nachgibt und diese auslebt. Die Berliner Forscher teilten die Probanden der Studie in drei Gruppen auf. In jene, die als Kinder scheu waren und ihre Gefühle meistens zurücknahmen, in jene, die eher aggressiv waren und ihren Gefühlen ständig freien Lauf ließen, und schließlich in jene, die die Wissenschaft als resilient bezeichnet. Jene Kinder also, die in ihrem Gefühlsausdruck und in ihrer Impulsivität flexibel sind, die zum Beispiel im Schulzimmer still sitzen und auf dem Spielplatz toben können, passend eben zur jeweiligen Umgebung. Diese Fähigkeit, sich auf die soziale Umgebung einstellen zu können, hilft auch beim Erwachsenwerden.
Jetzt haben wir herausgefunden, dass es in der Tat so ist, dass die Resilienten, die entwickeln mehr Mut und sind auch in der Lage, flexibel auf die Anfordernisse der Umgebung zu reagieren. Und das hilft eben auch bei der Partnerwahl, es hilft bei der Planung, wann man auszieht aus dem elterlichen Haus und es hilft anscheinend auch bei der Suche nach einem Job oder überhaupt bei dem Wunsch, einen Job zu suchen.
So lösten sich die robusten Jungen im Schnitt ein Jahr eher vom Elternhaus als diejenigen, die als Kinder ihre Gefühle sehr stark oder nur sehr schwach kontrollierten. Auch fanden die überkontrollierten männlichen Jugendlichen später eine Freundin als die anderen. Und jene Jugendlichen, die bereits als Kinder flexibel mit ihren Gefühlen und Impulsen umgehen konnten, verdienten deutlich früher als ihre überkontrollierten bzw. impulsiven Altersgenossen ihr erstes Geld. Gerade dieses erste, meist in Teilzeitjobs erarbeitete Geld hat sich bei genauerer Betrachtung als sehr wichtig erwiesen, sagt Persönlichkeitspsychologe Jaap Dennissen.
Es ist so, dass wir den Effekt einer Teilzeitbeschäftigung in der Tat so erklären, dass wir glauben, dass man in diesem Rahmen, in diesem Kontext schon mal so ein bisschen üben kann mit der Übernahme von erwachsenen und reifen Rollen. Also dass man pünktlich zur Arbeit erscheint, dass man verantwortungsvoll mit Kunden und Materialien umgeht. Und es ist so, dass Jugendliche, die früher anfangen, sich eine Teilzeitbeschäftigung zu suchen und die auch finden, im Laufe der Zeit weniger aggressiv werden.
Es ist dies nur ein Beispiel für das komplexe Zusammenspiel von Anlage und Umwelt in der Persönlichkeitsentwicklung des Menschen. Die Forschung sagt heute ganz klar, dass Gene und Umwelt im selben Maß bestimmen, wie Kinder sich entwickeln, dass etwa der Wunsch nach einem Job der Veranlagung eines Jugendlichen entsprechen mag, dass es aber die Umwelt ist, die ihm eine Arbeit auch zur Verfügung stellen muss, damit sich dieser junge Mensch gesund weiterentwickeln kann.
Darüber hinaus ist es ja noch nicht unbedingt negativ oder nicht unbedingt ein statischer Persönlichkeitsbegriff, wenn man sagt, dass die Persönlichkeit zum Teil durch genetische Faktoren bedingt wird, weil auch dann ist es eine sehr dynamische Aufgabe, im Laufe der Zeit sich bewusst zu werden von seiner eigenen, ja, einzigartigen Veranlagung und sich auch entsprechend Nischen auszusuchen, die dieser Veranlagung am besten gerecht werden.
Wer bin ich, was kann ich und wo passe ich mit meinen Eigenschaften und Fähigkeiten am besten hin? Diese Nischensuche gehört zum Erwachsenwerden. Welche Wege und Umwege die Jugendlichen schließlich gehen, hat mit ihrer Veranlagung zu tun, aber auch damit, wie gut ihre engsten Bezugspersonen, meist sind es die Eltern, ihnen das Finden der eigenen Nische vorgelebt haben.
Vom Jugendlichen zum Erwachsenen, der Beitrag von Katharina Boxler. Bestimmt mussten sie in der Schule noch lernen, wann sich die Eidgenossen in Morgarten mit den Habsburgern geprügelt haben und wann der Sonnenkönig Louis XIV Frankreich regierte. Diese Blut- und Herrschergeschichte ist eher passé. Heute interessieren sich viele Historiker eher dafür, wie die gewöhnlichen Leute gelebt haben, welchen Geschäften sie nachgegangen sind, wie gesund sie waren. Dafür nützen sie immer öfter überraschende Quellen, zum Beispiel alte Bücher. Nein, nicht das geschriebene Wort interessiert sie, sondern das Papier der Buchseiten. Denn dank immer empfindlicheren Analysegeräten verraten Papierfasern etwas über die chemische Umweltbelastung von damals. Helmut Nordwig berichtet.
Jürgen Schramm, Professor an der Hochschule Niederrhein in Krefeld, analysiert das Papier historischer Bücher, um etwas über die damalige Umwelt zu erfahren. Zur Papierherstellung wird Wasser benötigt und aus welchem Gewässer es stammte, das schließen die Experten häufig aus den Wasserzeichen der Manufakturen.
Also wir sehen jetzt beispielsweise bei den untersuchten Büchern, speziell bei denen, die wir aus Amsterdam oder Antwerpen gesehen haben, extrem hohe Bleibelastungen in den Prozesswässern. Und das legt natürlich nahe, dass damals die Wässer, die dort verwandt worden sind, auch relativ bleihaltig gewesen sind. Und das gilt natürlich dann genauso für Trinkwässer, das gilt für Wässer, wie sie in anderen Bereichen verwendet worden sind. Sodass also man davon ausgehen kann, dass die Wässer, die hier für das Papier verwendet worden sind, auch für die Nahrungsmittelproduktion in jeglicher Form eingesetzt worden sind. Und damit ist das eine Erklärung, die natürlich das erläutert, was an anderen Stellen oftmals auch gefunden wird, dass es erhöhte Bleibelastungen beispielsweise in Skeletten gibt.
Das betrifft aber nur Belgien und die Niederlande. Dort gibt es nur stehende Gewässer oder langsam fließende Flüsse. Und als diese Region um das Jahr 1700 ein Wirtschaftswunder erlebte, haben sich die Schwermetalle, etwa aus der Metallbearbeitung oder der Textilfärberei, in diesen Gewässern angesammelt. Das Wasser von Rhein, Main und Mosel scheint dagegen im Mittelalter nicht stärker mit Zink, Blei oder Kupfer belastet gewesen zu sein als heute. Auch über die Luftverschmutzung geben die Bücher Auskunft. Die Zellulose im Papier nimmt nämlich saure Schadgase aus der Luft auf, zum Beispiel Schwefeldioxid.
Was wir damit sehr, sehr schön sehen können, ist, dass diese Belastungen natürlich in früheren Zeiten auch da waren. Und der Umstand, dass wir in dem Muster der Schadstoffe, die wir dort analysiert haben, erkennen, dass der Schwefel in der Regel, also die Sulfate und Sulfite, die höhere Konzentration, sind, dass dieses ein ganz, ganz alter Parameter ist, weil nämlich in den modernen Luftschadstoffen die Stickoxide die höher belastete Komponente sind und der Schwefel kaum noch vorhanden sind. Das hängt mit der Reinigung unserer fossilen Brennstoffe zusammen. In vergangenen Zeiten, als Hölzer und Ähnliches verbrannt wurden, ist der Schwefel als solches natürlich die Hauptkomponente.
Frühe Luftverschmutzung ist also verantwortlich für den Säurefraß alter Papiere. Er macht den Bibliotheken zu schaffen, denn Säure zerstört einen Teil der wertvollen Bestände. Für seine Analysen wäscht Jürgen Schramm die Schadstoffe aus dem Papier heraus. Bis zu 3 kreisrunde Stellen pro Seite wählt er aus, jede so groß wie ein 2-Euro-Stück. Damit ist das Papier an diesen Stellen unwiderruflich verändert.
Dann ist diese Stelle natürlich von diesen Schadstoffen befreit und gereinigt worden. Es ist der Effekt, den man bei einer Buchrestaurierung begeistert wahrnimmt, dass ein gewaschenes Buch, was man glücklicherweise nicht zu häufig macht, natürlich sehr, sehr schön sauber aussieht. Allerdings teile ich die Meinung, wie sie von vielen Restauratoren auch gesehen wird, dass natürlich die Eingriffe immer auf das Notwendigste reduziert werden sollte und man gar nicht leichtfertig in Bücher hineingreifen sollte.
Deshalb untersucht der Forscher keine besonders wertvollen Exemplare, sondern weniger bedeutende Werke oder Zweitdrucke. Neben Büchern nutzt er auch Keramikproben. Auch da müssen nicht immer die schönsten Teller, Tassen und Vasen analysiert werden. Keramik enthält winzigste Mengen teerartiger Rückstände, die im Brennofen entstehen und zum Beispiel verraten, womit dieser bestückt war.
Wir konnten sogar Holzarten mit Probebränden, nämlich Nadelhölzer von Haselnusshölzern unterscheiden und das führt zu sehr, sehr charakteristischen Mustern und damit hat man eine Möglichkeit natürlich auch in Richtung der Sozialgeschichte, der Arbeitsgeschichte Informationen zu liefern, die natürlich indirekt auch wieder alle mit den Umweltparametern zusammenhängen.
Neuerdings untersuchen die Forscher auch die Steine von Kirchtürmen. Genau wie bei Büchern wandern die Luftschadstoffe sehr langsam nach innen. In der Mitte sind also die ältesten Verschmutzungen enthalten. Zum Beispiel Arsen in Krefeld und Basel, vermutlich aus der Textilfärberei, die im Mittelalter in beiden Städten ihre Blütezeit hatte. Die moderne Analytik verrät also viel darüber, welchen Umweltbelastungen Menschen früher ausgesetzt waren. Und dadurch bekommen wir heutigen ein besseres Bild davon, wie sie damals gelebt haben. Die sozialhistorische Forschung beginnt gerade erst damit, Kulturgüter wie Bücher auch unter diesem Blickwinkel zu betrachten.
Umweltverschmutzte Vergangenheit, das war ein Beitrag von Helmut Nordwig. Und hier geht es weiter mit den aktuellen Nachrichten der Woche. Rauchen ist gefährlich, da gibt es keine Zweifel. Wer raucht, kriegt eher zum Beispiel Mund-, Speiseröhren- oder Lungenkrebs. Nun kommen 3 unabhängige Studien zum Schluss. Es gibt eine erbliche Veranlagung für die Entstehung von Lungenkrebs bei Raucherinnen und Rauchern. Die Hälfte aller Menschen sind, so die Studien in der Zeitschrift Nature, sind Träger einer bestimmten Genvariante auf einem der beiden Kopien von Chromosom 15. Diese Genvariante erhöht das Risiko von Raucherinnen und Rauchern, an Lungenkrebs zu erkranken, auf 30%. Das heißt, von 3 Rauchern wird 1 Raucher an Lungenkrebs erkranken. 10% der Bevölkerung tragen diese Genvariante gar auf beiden Kopien von Chromosom 15. Und damit erkranken gar 4 von 5 Rauchern an Lungenkrebs. Bei Nichtrauchern und Nichtraucherinnen ist das Risiko, bei nur knapp 1% an Lungenkrebs zu erkranken, unabhängig ihrer genetischen Ausstattung. Antibiotika sollten eigentlich schädliche Keime abtöten. Als das werden sie in der Medizin therapeutisch eingesetzt. Doch nun finden Forscher in Bodenproben Bakterien, die Antibiotika alles andere als abstoßend, sondern überaus schmackhaft finden. Forscher der Harvard Medical School in Boston stießen auf Dutzende von Bakterien mit einem besonderen Stoffwechsel. Dieser ermöglicht ihnen, Antibiotikamoleküle in kleinere, kohlenstoffhaltige Moleküle zu zerlegen und für das eigene Wachstum zu verwenden. Viele der Bakterien waren sogar gegen die meisten der modernen Antibiotika gleichzeitig resistent. Die Bodenbakterien selbst spielen als Krankheitskeime für den Menschen keine Rolle. Doch sie sind manchen Krankheitskeimen recht ähnlich. Das könnte ihnen erlauben, diese Abwehrmechanismen gegen Antibiotika auf andere Keime zu übertragen, vermuten die Forscher in der Zeitschrift Science. Die ETH Zürich verstärkt ihre Forschungsaktivitäten im Bereich der Systembiologie am Rheinknie in Basel mit 3 neuen Professuren. Damit will die ETH in Basel einen neuen Forschungsbereich etablieren, nämlich die synthetische Biologie. Dieser neue Forschungszweig versucht, neuartige biologische Systeme systematisch zu konstruieren. Dies mit dem Ziel, neuartige biotechnische Verfahren oder ganze Organismen zu erzeugen, zum Beispiel für die Herstellung von Medikamenten. Gleichzeitig wird die ETH in Basel auch ein neues Masterstudium in Biotechnologie anbieten. Ähnlich wie in Zürich mit der Uni Zürich kooperiert die ETH in Basel auch mit der Universität Basel. So sollen neu Doppelprofessuren geschaffen werden, um die gemeinsamen Lehr- und Forschungsinteressen voranzutreiben. Als erste Doppelprofessur kündigten die beiden Hochschulen eine neue Professur in Bioethik an. Sie sind dabei bei Wissenschaft DRS2, Ihrem wöchentlichen Fenster in die Welt der Naturwissenschaft, Medizin und Technik. Die Solarbranche boomt, die Wachstumsraten sind beeindruckend und die Technologie macht Sprünge. Aber noch sind die herkömmlichen Solarzellen zu teuer. Solarstrom ist ohne Subventionen noch nicht konkurrenzfähig. Jetzt kommt der Durchbruch für neue, billigere Technologien mit Dünnschicht- und Farbstoffzellen. Vorne mit dabei ist auch ein Forscher der ETH Lausanne, Michael Grätzl. Ein Beitrag von Christoph Keller.
Seitdem die neuesten Forschungsberichte zur sogenannten Grätzl-Zelle in angesehenen wissenschaftlichen Journals erschienen sind, kommt Michael Grätzl nicht zur Ruhe.
Bin total überlaufen gewesen die letzten Tage.
Denn es sieht so aus, als ob die Forschungsarbeit, die Michael Grätzl seit Jahren vorantreibt, die Entwicklung einer stromproduzierenden Photovoltaikzelle auf der Basis von Farbstoffen statt auf Silizium, dass diese Forschung nun vor dem endgültigen Durchbruch steht.
Die Farbstoffzelle funktioniert sehr ähnlich wie das grüne Blatt in der Photosynthese. Es hat also einen Farbstoff. Das ist die einzige Solarzelle, die einen molekularen Lichtabsorber benutzt. Das heißt, ein Farbstoff, der das Licht aufnimmt und der dann Ladungen erzeugt.
Elektrische Ladungen, die wie bei anderen Photovoltaikzellen angezapft werden können. Michael Grätzl.
Genauso wie in der Photosynthese. Der grüne Blattfarbstoff Chlorophyll absorbiert das Licht und erzeugt Ladungen, die dann letzten Endes in der Photosynthese zur Reduktion von Kohlendioxid und Oxidation von Wasser benutzt werden. Bei uns werden die Ladungen direkt als elektrischer Strom gemessen.
Bisher litt die Farbstoffzelle unter dem Problem, dass sie bei zunehmenden Temperaturen an Leistung verlor. Neu setzt Michael Grätzl nun ionische, also salzhaltige Elemente ein, und damit arbeiten die Zellen im Dauerversuch stabil. Der Clou an der Sache ist, dass die Farbstoffzelle viel billiger ist als die normalerweise verwendeten Siliziumzellen.
Es sind jetzt Analysen veröffentlicht worden von Industrieunternehmen. Die haben also einen Faktor 5 annonciert. Das heißt, anstelle von 5 Franken pro Pikwatt, 1 Franken pro Pikwatt.
Pikwatt, das ist die Maximalleistung einer Solarzelle. 5-mal billiger bei einem erstaunlich hohen Wirkungsgrad.
Wir sind im Augenblick zwischen 11% und 12%, das ist der Standardwirkungsgrad im vollen Sonnenlicht. Und wir können also uns damit an anderen Technologien messen. Wir sind sicher konkurrenzfähig.
Konkurrenzfähig gegenüber den sehr viel teureren Siliziumzellen, die einen Wirkungsgrad von rund 18% bis 20% erreichen. Das heißt, von der auftreffenden, kostenlos verfügbaren Sonneneinstrahlung werden bei der Grätzl-Zelle rund 11% bis 12% in Strom umgewandelt. Michael Grätzl ist optimistisch, dass seine Zellen bald einmal einsetzbar sein werden, kommerziell.
Die Firma G24 Innovation, die hat eine Anlage gebaut in Wales, die eine Kapazität von 120 Megawatt pro Jahr hat.
Der Wettlauf an der Forschungs- und Entwicklungsfront ist enorm. Michael Grätzl ist nicht alleine mit seinen Farbstoffzellen. Die kalifornische Firma BioSolar beispielsweise hat vor 3 Wochen angekündigt, man werde mit Solarzellen auf der Basis von pflanzlichen Farbstoffen an den Markt gehen. Und auch das deutsche Fraunhofer-Institut hat ein Farbstoff-Solarmodul in der Pipeline. Der Wettlauf wird bestimmt durch 2 Größen, die Leistung und den Preis, ausgedrückt in einem einfachen Maß. Die Kosten pro Kilowatt Solarstrom, und die möchte man möglichst rasch auf die Höhe der herkömmlichen Stromproduktion runterbringen. Pessimistische Szenarien gehen davon aus, dass Solarstrom erst ums Jahr 2020 konkurrenzfähig sein wird. Optimistische Szenarien hingegen sprechen von einem Zeitraum von wenigen Jahren. Kein Wunder, dass die Branche sich im Aufwind befindet. Die Europäische Vereinigung für Photovoltaik sagt voraus, dass der Markt in den nächsten Jahren konstant um 25% pro Jahr wächst. Man geht in Brüssel davon aus, dass im Jahr 2012 bereits weltweit 44 Gigawatt Peak aus Photovoltaik installiert sein werden. Das entspricht der ungefähren Kapazität von 44 AKWs in der Größe des Kernkraftwerks Güsken. Farbstoffzellen sind das eine Segment, in das große Hoffnungen gesetzt werden. Das andere Segment ist die Dünnschichttechnologie. Und hier ist eine Schweizer Firma weltweit führend, die OCE Oerlikon Solar. Deren Leiter für Innovationsprozesse, Hans Ebinger, war, als ich ihn endlich erreichte, mit dem Auto unterwegs zur Photovoltaic Technology Show in München, die dieser Tage stattfindet. Was ist Dünnschichttechnologie bei Photovoltaikzellen, fragte ich ihn.
Was wir auf dem Glas niederbringen, das ist ein Schichtsystem, das etwas komplexer aufgebaut ist und das im Herzstück entweder ein oder zwei Siliziumdioden verborgen hat.
Eine dünne, aufgesprühte Schicht von Silizium statt des heute verwendeten festen Siliziums. Angesichts einer momentanen weltweiten Knappheit an Silizium-Wafern ist der sparsame Einsatz von Silizium schon mal ein Vorteil.
Wir gehen davon aus, dass die Dünnschichttechnologie dort in der Größenordnung von der Hälfte bis etwa, sagen wir mal, ein Drittel preiswerter als der konventionellen Siliziumtechnologie ist.
Während man leistungsmäßig noch hinten nachhinkt, statt einer Ausbeute von etwa 18-20% wie bei den herkömmlichen Zellen, ist es bei der Dünnschichttechnologie einiges weniger. Hans Ebinger von Oerlikon Solar.
Ja, wir haben eigentlich zwei Leistungsklassen momentan. Das eine ist die amorphe Zelle, die hat etwa eine Leistungsklasse von etwa 6,5-7%. Und dann die mikromorphe Zelle, die hat etwa eine Effizienz von 8-8,5%.
Wobei man in einer nächsten Generation auf über 10% kommen möchte. Die Konkurrenz weltweit ist groß, aber die Nachfrage eben auch, sagt Hans Ebinger.
Wir gehen davon aus, dass wir eben, wenn wir noch vielleicht 2-3 Jahre, je nach Region, günstige Marktbedingungen vorfinden, dass wir dann sehr, sehr nah an diesem Punkt sind, wo wir also mit anderen Energiequellen wettbewerbsfähig sind und dass dann eben auch nachhaltig der Markt durchstarten wird.
Was heißt das, durchstarten?
Da gibt es Voraussagen, die gehen also sogar bis zur Hälfte des Weltenergiebedarfs.
Die Hälfte des Weltenergiebedarfs mit photovoltaischen Zellen gedeckt. OCE Oerlikon Solar jedenfalls hat randvolle Auftragsbücher. Gerade wird in Singapur eine Anlage für die Herstellung von Dünnschichtzellen gebaut, für einen asiatischen Solarmarkt, der, so die Voraussagen, pro Jahr um 50% wachsen wird.
Boomende Solartechnik, der Beitrag von Christoph Keller. Und damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe von Wissenschaft DRS2. Uns hören Sie jeden Samstag um 12.40 Uhr auf DRS2 und in den Wiederholungen auf DRS4 News übers Wochenende. Auch zu hören sind wir im Internet und dort kann man die Sendung auch als Podcast beziehen unter wissenschaft.drs.ch. Für die heutige Sendung verantwortlich war Thomas Häusler. Auf Wiederhören, sagt Christian Heuss.
Das war ein Podcast von Schweizer Radio DRS2. Weitere Ausgaben dieser Sendung sowie andere Sendungen können Sie auf unserer Website drs2.ch nochmals hören oder diese und andere Sendungen bequem als Podcast abonnieren. Wie das geht, erfahren Sie ebenfalls auf drs2.ch unter der Rubrik Podcasts.